Ich begrüße euch herzlich zum Grimme Gamecast. Ich bin Benjamin Strobel von Grimme und bei mir ist heute Peter Moormann. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir möchten heute über das Thema Musik und Sounddesign in digitalen Spielen sprechen. Und da bist du Experte. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was du zu diesem Thema machst.
Mhm. Ja, ich bin ja hier an der Uni Köln im Studiengang Intermedia tätig, als Juniorprofessor für Medienästhetik mit dem Schwerpunkt Musik. Und eines der Forschungsschwerpunkte bildet halt auch die Musik in Computerspielen. Und wir haben schon seit einigen Jahren auch dazu intensiv geforscht, auch einige Forschungsprojekte dazu gehabt. Und mit dem speziellen Fokus auf die Spezifik der Musik in Computerspielen.
Genau, du hast auch ein Buch dazu herausgegeben.
Genau, das war jetzt so der Versuch vor ein paar Jahren, Music in Game, mal die Autoren gerade auch aus Deutschland zu versammeln, die zu dem Bereich geforscht haben und sowas wie ein Sammelband zu erstellen und mal das ganze Spektrum abzubilden, was es an Themen und an aktuellen Forschungsbereichen im Bereich der Game Music, was da vorliegt. Und das war so ein erster Versuch hier in Deutschland mal, das in einem Band zu versammeln.
Mhm. Ja, wir haben im Kleinen auf unserer Plattform Grimme Game was ganz Ähnliches versucht, nämlich dieses Thema Musik und Sound im digitalen Spiel in einem Dossier abzubilden. Dort hatten wir auch einige Beiträge, auch beispielsweise zur Geschichte der Musik im digitalen Spiel und eine Einführung in die Ludomusicology, die Erforschung von Videospielmusik. Und genau, und dann hast du gesagt, ihr versucht auch sozusagen die Breite abzubilden. Was ist denn die Breite? Was gibt's denn da eigentlich?
Oh, das, also.
Im Kurzen.
Ich versuche mich da ganz kurz zu halten. Also, das Spektrum ist natürlich extrem breit und reicht von der Beziehung zwischen Filmmusik und Game-Musik über die Spezifik der Game-Musik, was es auch im Vergleich zu anderen Musikformen in anderen Medienbereichen für Unterschiede gibt. Dann aber auch so der Fokus auf, was für gesellschaftliche Veränderungen nehmen wir wahr? Wie schreibt sich Game Music in unterschiedlichste Kontexte ein, wenn wir jetzt an Werbemusik denken, aber auch an die Popproduktion, an die aktuelle oder dann auch an den Clubbereich, wo dann Leute mit alten Nintendo-Geräten und den Soundkarten da Musik produzieren, die dieser 8-Bit-Ästhetik oder 16-Bit-Ästhetik folgt. Nur mal so als drei Beispiele, wie sich das auffächern kann.
Und was würdest du sagen, ist sozusagen das für dich auch persönlich das Besondere, das Interessante an dieser Intersektion Games und Musik?
Also was ich am aller spannendsten finde und wo ich auch glaube, dass am meisten Innovationspotenzial aus ganz verschiedenen Richtungen besteht, ist die adaptive Qualität der Musik in Computerspielen. Was meint das? Wir finden eigentlich nur im Bereich der Games so eine besondere Situation des Spielers vor, des Spielenden, der im günstigsten Fall durch sein Spielverhalten aktiv Musikereignisse in Gang setzen kann und beeinflussen kann. Und dieses Denken nicht mehr in linearen Strukturen, wo ein Musikstück einfach beginnt und irgendwann aufhört und dann kommt das nächste, wie wir das im Film kennen. Ne? Also da ist alles vorproduziert, alles fest. Und wenn wir im Game-Bereich bestimmte Kompositionsweisen uns anschauen, dann haben wir da eher ein Denken in flexiblen Kompositionsmodulen, was möglich ist, sodass dass der Spielende eher oder im besten Fall als aktive Figur die das Arrangement oder sogar die Komposition selbst mit beeinflussen kann, dadurch, dass er ein individuelles Spielverhalten aufweist. Und diese Möglichkeiten, die sich dadurch auf kompositorischer Ebene ergeben, die sind für mich noch lange nicht ausgeschöpft. Und da kann man hoffen, dass da noch viel, viel, viel passiert, denn was man derzeit noch im Regelfall erlebt, ist nicht, dass sozusagen höchste Flexibilität herrscht, was die kompositorische Anordnung anbelangt, sondern dass doch noch stark mit Loop-Strukturen gearbeitet wird, sodass dann auch bei einer Spieldauer von 30 Stunden oder so dann die Spielerinnen und Spieler eher dazu verleitet werden, auch mal vielleicht auf die Musik verzichten zu wollen, weil die Repetition einfach zu stark ist. Aber das die Musik so zu denken, dass sie als Netzwerk erscheint, von Möglichkeiten, die je nachdem, wie man in der Spielewelt agiert, getriggert werden und sich verändern können. Je nachdem, wie erfolgreich man agiert, Konsequenzen haben für das, was musikalisch passiert. Ich glaube, diese Flexibilität in der Art des kompositorischen Denkens ist noch lange nicht ausformuliert.
Mhm. Du hast ja jetzt schon direkt angesprochen, was eigentlich die Computerspielmusik unterscheidet von beispielsweise Filmmusik, nämlich, dass sie sozusagen irgendwie reagieren kann auf das Geschehen und auf das, was die Spielenden im Spielen tun. Mhm. Das ist, schätze ich, das Hauptunterscheidungsmerkmal. Gibt es noch andere Arten und Weisen, wie sich Computerspielmusik unterscheidet von anderen Medien?
Also ich würde schon den Punkt sehr stark machen und andere Sachen sind natürlich auch spezifisch. Die haben aber auch wieder damit zu tun, wenn wir irgendwie musikalisch darüber informiert werden, wie unsere Lebensenergie ausschaut, ne, dann hat das eine direkte Konsequenz wieder vielleicht auf das Spielverhalten. Ne? Oder wenn wir über Leitmotive, die wir vielleicht auch aus dem Film kennen, aber dass die Leitmotive so verwendet werden, dass wir über die Positionierung der Gegner im Raum informiert werden. Da hinten links kommt jemand, jetzt renne ich mal lieber weg oder ich suche den Kampf. Und das funktioniert nicht nur auf der Ebene des Sounddesigns, sondern auch auf musikalischer Ebene, wenn die Zuordnung vorher schon zu dem und dem Monster durch ein bestimmtes musikalisches Motiv erfolgt ist. Ne? Dann haben wir auch ein Raumerleben, was über die Musik und die Informationen über die im Raum sich befindenden Protagonisten Auskunft gibt. Und das ist auch, würde ich sagen, relativ spezifisch.
Und du hast jetzt ja auch schon so eine Richtung sozusagen der Komposition schon genannt, nämlich so adaptive Musik. Mhm. Das heißt, dass die Musik sich irgendwie an das Spielgeschehen und an die Handlungen der Spielenden anpassen kann. Was gibt es denn dort für Techniken, die man verwenden kann, um das zu erreichen?
Ja, also das ist ja eine Entwicklung, die schon Anfang der 80er Jahre losging. Michael Land, vielleicht ist einigen noch das Spiel Monkey Island 2 bekannt. Die haben dieses iMuse-System programmiert und auch patentieren lassen. Und da war schon ganz früh der Versuch, mit einfachsten Mitteln Übergänge zu schaffen. Von einem Spielzustand zum nächsten, von einem Raum zum nächsten. Also da ging es darum, wie findet man Anschlüsse, gibt es Überleitungen und so weiter. Ne? Und da gibt es jetzt verschiedene Arten, wie man das strukturieren kann. Ich glaube, die technische Umsetzung, wie man das macht, ist das eine. Aber sag mal, die Idee dahinter ist noch das viel Entscheidendere. Ne? Nämlich, wie versteht man Musik und wie versteht man die Bausteine, mit denen man agiert? Sind die fest wie ein Lego-Baustein oder ist das wie flexible Knete, die aneinander gesetzt wird und die man langziehen kann, die man auch verändern kann, wo die Form nicht ganz fest ist, sondern angepasst wird, die man auch mit anderen verdrehen kann, vermengen kann und so weiter. Das sind, glaube ich, die Prozesse, die viel entscheidender sind, als jetzt zu sagen, was müssen wir jetzt technisch machen, um von A nach B zu kommen, sondern eher die was müsste eigentlich auf der Programmierungsebene oder auf der Software-Ebene eigentlich passieren, damit man aus diesem linearen Denken stärker noch rauskommt. Also wie könnten sich auch für Komponisten die Oberflächen zukünftig ändern, die Programmieroberflächen oder die Kompositionsoberflächen, mit denen sie agieren, um so ein dreidimensionales Netzwerkdenken zu unterstützen.
Mhm. Wenn man zu dem Thema adaptive Musik nachliest, dann liest man etwas Ähnliches, was du auch schon gesagt hast, nämlich, dass es das gibt, aber dass es noch im Grunde relativ wenig Verwendung findet. Mhm. Was glaubst du, woran das liegt im Augenblick?
Also es gibt aktuelle Produktionen, wo das sehr intensiv genutzt wird. Also das will ich gar nicht so klein machen. Und ich glaube, dass die Spielindustrie sehr wohl verstanden hat, dass es ein wichtiger Faktor ist und dass sozusagen eine gelungene Musik mit einer adaptiven Qualität die ganze Produktion stützen kann und die Qualität ausmacht dann auch eines gesamten Spielerlebens. Was ich so ein bisschen vermisse, ist, dass sozusagen das Nachdenken darüber, wie man das generieren kann, das findet auf einer, und vielleicht gibt es ja Leute, die mir da widersprechen, aber sag mal, die Einbindung der musikalischen Avantgarde in so ein Denken, die findet mir zu wenig statt. Jedenfalls kriege ich das viel zu wenig mit, dass, sag mal, junge Komponisten, die ausgebildet werden, ihre Ideen verknüpfen mit Game-Entwicklern. Und sagen, das ist ein Feld für uns, das ist genauso wichtig, als wenn wir für Opern komponieren, für Filme komponieren. Und dass sie das eher als ein extrem innovatives Feld erleben, die Game-Entwickler-Szene, wo man mit neuen Ansätzen auch was das Nachdenken über Musik generell anbelangt, punkten könnte. Und ich glaube, diese Verbindung zwischen Avantgarde-Musikern und der Spieleindustrie oder auch der Independent-Szene dort, die könnte noch viel stärker sein, sodass man jeweils die kreativen Potenziale stärker nutzen könnte. Mhm.
Kennst du vielleicht auch einige Beispiele, die du hervorheben würdest, wo du sagst, da finde ich, ist das schon sehr gut gelungen?
Mhm. Also es gibt vor allen Dingen bei den Horror Survival Games gibt es einige, die mit Leitmotiven arbeiten, die auch solche Strukturen bedienen. Also wie gesagt, das passiert andauernd. Also ich glaube, viele aktuelle Produktionen könnte man dann nennen, die solche adaptiven Strukturen aufweisen. Aber ich würde immer sagen, da geht noch viel, viel mehr. Weil das lineare Grunddenken in vielen Fällen noch zu stark ist und es natürlich auch extrem komplex und aufwendig, auch finanziell aufwendig ist, so eine wirklich flexible Kompositionsstruktur zu entwickeln. Also, und wenn man sich auch die Produktionsprozesse bei der Spielentwicklung anschaut, dann ist es ja längst nicht immer so, dass die Musik in einem sehr frühen Stadium schon eingebunden wird und sozusagen alles zusammen entwickelt wird, sondern was ich so höre, ist, dass die Musik zu einem weitaus späteren Zeitpunkt hinzugezogen wird und die Produktion erfolgt, wenn die Produktion der Spielewelt schon abgeschlossen ist. Und wenn man das früher verkoppeln könnte und auch sozusagen die Ideen der Komponisten noch stärker mit der Spielentwicklung verknüpfen könnte, ich glaube, wenn man da früher ansetzen würde, gibt es da entsprechend Potenziale. Aber das kostet natürlich Geld. Ne? Also da muss man bereit sein zu sagen, ja, wir sehen da so Chancen, dann investieren wir da rein.
Also du sagst sozusagen, so ein kleines bisschen stiefmütterlich wird Musik schon behandelt bei der Spieleentwicklung, dass es erst so spät im Prozess sozusagen so eingebunden wird. Und deine Empfehlung wäre eigentlich, an Entwicklerstudios zu sagen, dass man das schon früher in den Prozess einbindet, um dann eben auch diese Verschränkung zu erreichen zwischen Spielmechanismen und der adaptiven Musik sozusagen. Okay, aber ich würde jetzt trotzdem nochmal versuchen, Titel aus dir herauszuquetschen. Also ein konkretes oder konkrete Spiele, die dir einfallen, wo du sagst, hier finde ich etwas gut gelungen oder einen guten Ansatz. Gibt es da was?
Ja, also ich würde dann zum Beispiel Rain mal anführen. Ich würde Left 4 Dead anführen. Ich würde auf Spiele verweisen. Wen würde ich da jetzt noch so herausheben? Also die zwei auf jeden Fall. Mhm.
Ja, vielleicht können wir ja dabei bleiben. Was passiert denn dort? Also was ist da sozusagen, also was gelingt jetzt einem Left 4 Dead dort musikalisch beispielsweise?
Ja, ich würde sagen, da haben wir nämlich diese Verknüpfung über Strukturen, über wiederkehrende musikalische Strukturen, die mit räumlichen Koordinaten verbunden werden. Und wo man dann Entwicklungen auch nachvollziehen kann, die im Raum passieren. Also das finde ich eine starke Leistung da. Aber wie gesagt, man findet viele, viele Sachen, aber ich warte immer noch auf Konzeptionen, die noch mutiger sind. Oder vielleicht kenne ich sie auch nicht. Aus dem Indie-Band-Bereich, wo man sagt, es wäre eine ganz andere Denkweise. Nicht sozusagen die Denkweise, wie übernehmen wir Klischees aus der Filmmusik, wie nehmen wir Kompositionsstrukturen und passen die jetzt auf den Game-Bereich an und bauen da auch ein bisschen Flexibilität ein. Das kann man alles machen, das wird auch gemacht. Und dann sagt man auch, ja, das klingt ja wie Filmmusik. Und dann sagen alle, ja, klar. Wenn die ganzen musikalischen Klischees bedient werden und da auch nicht so viel Neues passiert, dann ist das sozusagen die Adaption der Filmmusik in die Game-Welt. Aber deshalb nochmal diesen Wunsch und auch diese Chance, die damit verbunden ist, die Sachen etwas anders und neu zu denken, diese Idee sehe ich noch nicht so stark umgesetzt. Ne? Okay. Also das sind alles noch Strukturen, die man sehr gut nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass die auch eine gewisse Ermüdungsqualität in sich bergen. Und jetzt da zu sagen, ja, das ist besonders schlecht gelungen bei dem Spiel oder besonders gut bei dem. Also da würde ich eher noch ein bisschen genereller bleiben und sagen, lasst uns da noch mal mehr nach vorne schauen und überlegen, wie kann man bestehende Strukturen und Kompositionstechniken nochmal überdenken, mit Blick darauf, was für Möglichkeiten gibt eigentlich dieser Bereich her. Und ich würde sagen, das ist halt ja auch noch eine junge Geschichte. Die Geschichte der Spielemusik ist halt noch nicht sehr alt. Und wenn man das vergleicht etwa mit Geschichten der Filmmusik oder mit anderen zeitlichen Verläufen, dann muss man einfach erstmal konstatieren, wir sind da noch relativ am Anfang. Ne? Und die kreativen Potenziale sind noch lange nicht ausgeschöpft. Mhm.
Was glaubst du, sind da momentan noch so die Hürden? Also einerseits möglicherweise, dass das schwieriger ist vielleicht und dass das unbekanntes Terrain ein bisschen ist. Aber gibt es vielleicht noch andere Gründe, die momentan diese Entwicklung vielleicht erschweren? Mhm.
Na, ich würde sagen, also die Spieleindustrie funktioniert so, wie sie funktioniert. Und die großen Player machen ihr Ding. Und da ist Musik jetzt nicht die Ebene, wo jetzt jeder sagt, wir müssen da die Welt neu erfinden. Und deshalb darf man, glaube ich, auch nicht erwarten, dass bei den großen Games da jetzt die Bahnbrechendes sofort passiert. In der Independent-Szene, würde ich sagen, sieht das schon mal anders aus. Und da gibt, glaube ich, auch mehr Dinge, die da passieren. Aber wenn man die Entwickler, die großen Spieleentwickler jetzt dazu bekommen, dass die Bereitschaft zeigen würden, mehr Spielräume den Komponisten zu geben und auch zu sagen, ja, bevor wir so einen Erschöpfungszustand haben und die Leute nicht mehr auf die Musik anspringen und sagen so, oh, nicht schon wieder das Gleiche, ne? Und oh, das kennen wir doch und so. Und ihr redet immer von Immersion und Einbindung und wir sind alle so aktiv. Aber ich stelle auch gerne mal die Musik insgesamt aus, dann habe ich Ruhe. Ne? Wenn so ein Spielverhalten an den Tag gelegt wird, das sogar, stellen Sie sich mal vor, es wird ein On-Off-Button für Filme, für die Musik gelten. Also da gibt es aber einen Aufschrei, so Musik, Filmmusik aus. Im Game-Bereich ist das ja völlig okay. Ne? Also ja gut, dann spiel mal ohne Musik. Ne? Also so wichtig ist sie dann doch nicht. Ne? Also, und dass das sozusagen eine ganz selbstverständliche, höchste Qualität hat, die wirklich dazu führt, dass jemand in der Spielewelt, in die Spielewelt reingezogen wird und dort auch mithilfe der Musik zu jedem Zeitpunkt drin bleibt und wirklich ein immersives Erleben gerade durch die kompositorische Anlage gefördert wird. Das wäre doch was, was allen was bringen würde. Ne?
Genau, also die Potenziale momentan vielleicht eher im Indie-Bereich, aber trotzdem der Appell irgendwie an alle, da vielleicht irgendwie weiter reinzugehen. Die Innovation, also würdest du sagen, die Potenziale sind noch nicht voll ausgeschöpft. Mhm. Gibt es denn, mich würde noch mal interessieren, gerade weil du davon so, gerade so angerissen hattest, gibt es denn da auch irgendwie große Fehler, die man machen kann bei Computerspielmusik, wo dann was dazu führt, dass Leute vielleicht wirklich diesen Ausschalter lieber drücken? Also woran ich denken könnte, ist, wenn jetzt einfach mal einen sehr dominanten Soundtrack vielleicht hat, aber man spielt dieses Spiel 100 Stunden lang, weil es ein Rollenspiel ist. Und irgendwann sagt man, ich kann jetzt dieses immer gleiche Thema nicht schon wieder hören, jetzt muss die Musik mal weg. Gibt es da solche Fehler, die man vielleicht vermeiden sollte?
Also das große Thema ist Repetition. Wenn man immer das Gleiche hört, dann wird man irgendwann sagen, nee, bitte nicht. Ne? Also ich will nicht belästigt werden. Ne? Also wenn ich 2 Wochen lang Nutella nur esse, dann habe ich irgendwann keine Lust mehr auf Nutella. Ne? Und dann, auch wenn Nutella sehr lecker ist, aber dann will man vielleicht auch mal Käse haben. Ne? Und oder Wurst oder was auch immer. Ne? Und das sozusagen auch bei einer Spieldauer von 100 Stunden die Vielfalt per se angelegt ist und nicht durch Loop-Strukturen so eine ermüdende musikalische Dauerschleife entsteht, ne? Die dann irgendwann zu einer Tapete wird, die man einfach nur von der Wand reißen will. Ne? Das muss halt verhindert werden. Und ich glaube, da sind halt andere Grundideen gefordert, anstatt dass man sagt, man streicht jetzt diesen Level mit Musik rot an und dann bleibt er halt rot. Ne? Also da müssen andere Ideen her. Und ich glaube auch andere Kompositionsverfahren, die das halt per se verhindern oder gar nicht zulassen, dass so eine Einöde musikalisch gesetzt wird. Ne? Also das darf halt nicht passieren. Und es ist auch zum Kotzen, ne? wenn man da 100, also da wird man wahnsinnig. Ne? Also genau das, was du eben gerade beschrieben hast. Ne? Man will dann irgendwann das ausschalten. Ne? Und dann würde ich sagen, ja, dann ist das aber auch schlecht gemacht. Ne? Also, und warum will man ausschalten? Weil man gelangweilt ist von dem immer Gleichen. Und das immer Gleiche kann kein Prinzip einer guten Game-Musik sein.
Könnte da vielleicht sowas, was da jetzt zunehmend aufkommt, wie prozedurale Musik, also Musik, wo jetzt der Computer auch also nach bestimmten Prinzipien oder auch Zufallsprinzipien die Musik selber weiter komponiert, kann das ein Weg sein?
Das kann bestimmt ein Weg sein. Da spricht ja auch nichts dagegen. Ich würde das nur nicht sozusagen den Algorithmen alleine überlassen, sondern ich würde da schon die kreativen Köpfe und deren Vorstellungen, wie man auch mit Hilfe solcher Tools agieren kann, die sind da gefordert. Also nur zu sagen, oh, wir haben hier entsprechende Algorithmen und die funktionieren ganz gut. Dann lassen wir das mal machen. Das kann man machen und das kann auch sehr erfolgreich sein. Aber ich glaube, innovativer wäre es, sozusagen mithilfe dieser Maßnahmen, die man ergreifen kann, prozessuales Komponieren, die Arbeit mit Algorithmen, dass man die nutzt, aber verbindet mit einem künstlerischen Ansatz.
Ja, also eins der wenigen Spiele, die ich kenne, ist No Man's Sky. Da ist ja fast alles prozedural generiert und auch die Musik. Ich weiß nicht, ob du das dir mal angeschaut oder angehört hast. Aber ich glaube, das Interessante ist wahrscheinlich wirklich die Arten von Restriktionen, die man dabei einführt. Ne, wenn es völlig frei wuchert, sage ich mal, ist es, gelangt man vielleicht da nicht zu einer künstlerischen Ebene irgendwie. Aber interessant kann es eben sein, welche Restriktionen man für diesen Algorithmus dann einführt, sozusagen, welche Regeln man dem mitgeben möchte für das, was er tut.
Genau. Und da ist halt derjenige, der die Regeln setzt, gefragt. Und wenn das kreative Köpfe sind, dann kann das spannend werden.
Ja, sehr schön. Ich glaube, ich würde jetzt für den letzten Teil unseres Podcasts nochmal auf ein anderes Thema ein bisschen umschwenken. Nämlich kann man sich ja vorstellen, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie man Musik machen kann, komponieren kann für Computerspiele. Aber es gibt ja dann auch noch Menschen, die nachher hören. Sozusagen, also eine zweite Ebene, so die Rezeptionsebene, die Rezipienten und Rezipientinnen, die dann das Spiel spielen. Und du hast eine recht interessante These aufgestellt, vielleicht auch ein bisschen provokante These, auf dieser Ebene, nämlich sagst du, Jugendliche rezipieren klassische Musik eigentlich relativ wenig heutzutage jetzt über Konzerte und Opern, sondern vielleicht stattdessen über Computerspiele. Vielleicht kannst du uns davon noch ein bisschen erzählen.
Also das war auch so ein kleines Forschungsvorhaben, was wir in Gang gesetzt haben, sich mal anzuschauen, welche musikalischen Genres finden wir eigentlich vor, wenn wir uns die Musik in Computerspielen anschauen. Und da kann man erstmal feststellen, ja, alle. Alle, also vom Jazz bis zum Opernzitat, bis zum Zitat aus dem Bereich der klassischen Musik, also so als Überbegriff, ist alles vorhanden und wird in unterschiedlichsten Kontexten als stimmige musikalische Begleitung wahrgenommen von den Spielerinnen und Spielern. Und das ist ja schon mal sehr erstaunlich, denn wenn in einem Kriegsspiel der Walkürenritt platziert wird. Man denkt da an gewisse Helikopter-Simulationen. Dann wird das absolut stimmig als dramatisch gut gesetzter Score begleitend zu dem Spielgeschehen wahrgenommen. Wenn ich aber die gleiche Person nicht in dieser Spielsituation das hören lasse, sondern jetzt in die Oper schicke und sage, jetzt hör dir mal diese 3 Stunden Oper von Wagner da an. Ich hole dich dann nachher wieder ab. Ne? Dann fühlt diejenige Person sich wahrscheinlich nicht sehr wohl in dem Kontext und wird die gleiche Musik völlig anders erleben und vielleicht auch Vorbehalte, die gegenüber dem anderen Kontext, ne? Klassische Musik, Oper, Opernhaus, was auch immer, ne? Nicht meine Welt, ganz fremd, da habe ich nichts mehr zu tun, ne? Dann werden die Vorbehalte wahrscheinlich so stark sein, dass die Musik ganz, ganz anders wahrgenommen wird. Und das ist so ein bisschen die interessante Frage, wie offenohrig eigentlich heute Kinder und Jugendliche mit Blick auf deren musikalische Sozialisation solche Genres in Computerspielen vorfinden, wahrnehmen und rezipieren und damit auch in ihren musikalischen Schatz mit einbinden, die sie sonst in anderen Kontexten nicht rezipieren und auch nicht als solche Musik wahrnehmen, die überhaupt für sie relevant ist. Ne? Und wenn man sich anschaut, dass nur noch ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz der Kinder und Jugendlichen überhaupt mal in ihrem Leben eine Oper besucht oder überhaupt mal ein Sinfoniekonzert geht, dann ist die Hürde einfach maximal hochgesetzt in dem Bereich. Andersrum kann die gleiche Musik ganz anders erlebt werden und als stimmig erlebt werden, wenn sie im Kontext von Computerspielen platziert wird. Nur was sozusagen Vorurteile bezüglich einzelner Genres anbelangt, die vielleicht im Game-Bereich gar nicht so vorherrschen.
Mhm. Ich würde es gerade nochmal zusammenfassen. Das heißt, du sagst, also eigentlich haben wir sozusagen relativ viele Kinder, Jugendliche, die klassische Musik hören, und zwar in Computerspielen. Das heißt, sie erfahren sozusagen in klassischer Musik eine Musiksozialisation oder eine musikalische Bildung sozusagen über Spiele. Aber zweitens, sie wissen das gar nicht. Das ist ja vielleicht auch schade. Müsste man das denen mal erzählen eigentlich?
Naja, das ist so ein bisschen gefährlich, ne? Also das passiert unbewusst, würde ich sagen, unterschwellig. Und es wirkt natürlich trotzdem, ne? Und die werden die Melodie auch wiedererkennen und sagen, das kenne ich doch aus dem und dem Game. Aber wenn man denen dann erzählt, ja, das kommt ja eigentlich, das ist ja Richard Wagner und das kommt aus der Oper Walküre, dann okay.
Dann klingt es sofort langweilig.
Ja, dann kommt es wieder darauf an, wer vermittelt da was, ne? mit welchem Anspruch. Ne? Und wenn ich so an meine eigenen Schulerlebnisse zurückdenke, dann wollte man immer seine eigenen Sachen sehr vor den Lehrerinnen und Lehrern schützen, dass die einen die nicht kaputt machen. Ne? Und dann, also da muss man auch, also hängt es natürlich von der und demjenigen ab, der dann das Gegenüber bildet und damit versucht umzugehen. Ne? Also da kann es jetzt nicht darum gehen, sozusagen E und U Kultur dann wieder irgendwie da Grenzen aufzuziehen und zu sagen, ja, die werden, also dieser Walkürenritt wird da ja verwendet, aber eigentlich ist das ja in einem ganz viel komplexeren Zusammenhang mal gesetzt und hören Sie sich doch mal das, also jetzt dann, aber dann hat das ja erst die Qualität und da wird ja überhaupt nicht klar, ne, und so, ne, also wenn man ja da wieder sozusagen ästhetische Urteile stark macht, dann kann das natürlich ganz schnell sehr abschreckend wirken und dann sind alle froh, dass sie diese Referenz gar nicht als solche wahrgenommen haben, weil das damit verbundene Distinktionssystem gar nicht aktiv war oder wenn es aktiv wird, dann natürlich auch wieder abschreckend wirken kann.
Ja, also wenn ich das so höre, dann denke ich natürlich schon, wir haben da irgendwie so ein Bildungspotenzial, vielleicht für die Musikpädagogik oder sowas, wo man über diesen Zugang sozusagen, den viele vielleicht schon haben zu dieser Musik, vielleicht sozusagen darauf aufbauen kann und daran anschließen kann. Aber gleichzeitig sagst du, da muss man vorsichtig sein, wie man das macht. Hast du vielleicht da irgendwie eine abschließende Empfehlung, was du glaubst, wie man das gut machen oder gut nutzen kann?
Ich glaube, wenn die Selbstverständlichkeit der Games als Massenphänomen und als Kulturgut auf der Seite der Lehrenden erstmal angekommen ist und dass Games nicht irgendwie was sind, was irgendwie schlecht für die Kinder und Jugendliche ist und was die verdirbt und die ganzen Vorbehalte, wenn die erstmal aus den Köpfen der Lehrenden verschwunden sind. Ich glaube, dann hat sich das Problem von ganz alleine gelöst. Ich glaube, das hängt viel damit zu tun, wie andere Ältere auf das Phänomen Computerspiele blicken und die Musik darin. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf den Kontext Schule, sondern das können wir gleich mal den Kontext Wissenschaft hinzunehmen, ne? Wenn man jetzt die traditionelle Musikwissenschaft anguckt und dann die Stellung der Ludomusicology innerhalb der traditionellen Musikwissenschaft sich anschaut, dann würde ich mal sagen, wie viele Professoren gibt es denn im Bereich der Ludomusicology? Ne? Da brauchen wir nicht viele Hände, um sie zu zählen und auch nicht viele Finger. Das zeigt ja schon, wie weit der Weg noch ist, um da sozusagen dieses gewichtige, aktuelle Phänomen der Medienkultur auch als solches in seiner Dominanz und Relevanz abzubilden, auch im Wissenschaftsbereich.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht sogar ein ganz schönes Schlusswort. Das können wir sozusagen noch ein bisschen sacken lassen, in uns bewegen und mitnehmen. Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Und Den Hörenden kann ich nur empfehlen, wenn ihr weiteres Interesse habt an dem Thema Musik und Sound in Computerspielen, dann geht ihr einfach auf Grimme Game und in das Dossier Musik und Sound und dort findet ihr zahlreiche Beiträge zu dem Thema. Und wenn euch andere Themen rund um Spiele interessieren, insbesondere was gesellschaftliche und Bildungspotenziale angeht, auch dann geht ihr auf unsere Plattform grimmegame.de. Dort findet ihr auch weitere Podcasts rund um das Thema und natürlich jede Menge Beiträge. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge und sagen Tschüss.
Tschüss.